der 70er, 80er, 90er Jahre, so das Problem der Erinnerung generell und Kontinuität in der Kultur. Das heißt, die Figur der Übernahme der Fundamenten der anderen kulturellen Form. Die Frage ist, ob es möglich ist, die Frage ist, inwieweit es möglich ist, ob es kontrollierbar ist, ob es denkbar ist und so weiter, das ist alles offene Frage, aber so wird es postuliert. Nun, aus der Perspektive von Freud, er hat sich nie sozusagen mit Husserl befasst, selbstverständlich. Wir haben aber bei ihm eine absolut ähnliche Konstruktion mit zwei wichtigen Ausnahmen, die miteinander verbunden sind. Zentral bei Husserl ist diese Idee einer freien Übernahme der Erbschaft. Also der Philosoph, der Denkende muss sich sozusagen dazu entschließen, diese Erbschaft zu übernehmen. Es ist aber auch möglich, dass sich niemand dazu entschließt. Er findet sich zum Beispiel in einer Generation niemand, der das tun würde. Und es ist auch passiert, wir mal, also in dieser Zeit zwischen Platon und Renaissance, dass es niemand sie gefunden hat, der bereit wäre, diese Erbe zu übernehmen. Und das ist auch, das war auch der Grund, warum dieses Erbe so irgendwie heruntergekommen und schlechten Zustand etwa, bis zur Renaissance praktisch erhalten wurde, praktisch nicht erhalten. In einem sehr schlechten Zustand. Es ist aber nicht etwas, womit Freud einverstanden wäre, weil Freud will kein Versprechen. Freud will eine feste Garantie. Und eine feste Garantie kriegt man für die Kultur nur, wenn diese Übernahme der Erbschaft gewaltsam vorgeht, unter Druck und in der Situation des Terrors, nicht in der Situation der freien Wahl. Das ist das eine. Und das andere, dass es sozusagen dieses monarchische Prinzip durch ein demokratisches Prinzip ersetzt wird. Das heißt, alle müssen diese Haltung übernehmen. Diese verborgene Erbe, nicht real, nicht sozusagen gegebene Erbe, sondern verborgene Erbe übernehmen. Und sie dürfen keinen Ausweg finden, um davon zu drücken, diese sozusagen Erbe zu übernehmen. Also sie müssen wirklich dazu gezwungen werden, das zu tun. Es handelt sich also um eine Übernahme einer Erbschaft, eine Übernahme der Tradition, die auf einer tiefen Ebene der Unausweichlichkeit stattfindet. Es handelt sich um ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Das ist eben wie in Gottverse, wo diese Don Corleone ja nicht wahr macht, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Also Kultur muss ein Angebot sein, das man nicht ablehnen kann. Ich möchte jetzt zwei Stellen zitieren auf der nächsten Schrift von Freud, nämlich das Unbehagen der Kultur, wo wir diese Figuren leicht entdecken. Ich möchte allerdings nicht den ganzen Text präsentieren, weil es eigentlich sehr viele Wiederholungen gibt und dort, wo es keine Wiederholungen gibt, dort handelt es sich um die Wiederaufnahme in dieser Problematik einer anderen Schrift, jenseits des Lustprinzips, und das werden wir sozusagen später. später da diskutieren. Das ist für mich also jetzt momentan nicht zentral. Zentral sind aber zwei Momente, die für die weitere Kulturtheorie Freuds zentral sind. Er fragt sich fast ganz am Anfang der Schrift, wie ist das mit der Erinnerung generell und mit der Verhältnis zwischen Erinnerung und Unbewussten. Und dann kommt eine sehr berühmte Stelle, die 100-mal zitiert wird und deswegen ist es auch nicht verkehrt, sie abzulesen, zumindest teilweise. Weil es eigentlich sehr viel sagt über das Ganze. Wir rühren hiermit an das allgemeinere Problem der Erhaltung im Psychischen, das kaum noch Bearbeitung gefunden hat, aber so reizvoll und bedeutsam ist, dass wir ihm auch bei unzureichendem Anlass eine Weile Aufmerksamkeit schenken dürfen. Und es handelt sich eben um diese Übernahme der Erbschaft ohne Kontrolle, ja, nicht explizit. Seitdem wir den Irrtum überwunden haben, dass das uns geläufige Vergessen eine Zerstörung der Gedächtnisspur, also eine Vernichtung bedeutet, neigen wir zu der entgegengesetzten Annahme, dass im Seelenleben nichts, was einmal gebildet wurde, untergehen kann, dass alles irgendwie erhalten bleibt und unter geeigneten Umständen, zum Beispiel durch eine so weit reichende Regression, wieder zum Vorschein gebracht werden kann. Man versuche sich, durch einen Vergleich aus einem anderen Gebiet klarzumachen, was diese Annahme zum Inhalt hat. Wir greifen etwa die Entwicklung der ewigen Stadt als Beispiel auf, also Rom. Kein zufälliges Beispiel. Historiker belehren uns, das älteste Rom war die Roma Quadrata, eine umzäunte Ansiedlung auf dem Palatin. Dann folgte die Phase des Septamontium, eine Vereinigung der Niederlassungen auf den einzelnen Hügeln, darauf die Stadt, die durch die Servianische Mauer begrenzt wurde, noch später, nach einer Umwandlung der Republikanischen und der frühen Kaiserzeit, die Stadt, die Kaiser Aurelianus durch seine Mauer umschloss. Und dann beschrieben wird Aurelianische Mauer und es geht weiter und weiter. Und dann stellen wir fest, dass durch die archäologischen Ausgrabungen wir ohne weiteres diese Urstiftungen, ja, oder muss ich sagen, diese unter der Erde liegenden Ebenen des kulturellen Fundaments erschließen können. Wenn er, also der Wissenschaftler, genug weiß, mehr als die heutige Archäologie, kann er vielleicht den ganzen Verlauf dieser Mauer, den Umriss der Roma Quadrate ins Stadtbild einzeichnen. Von den Gebäuden, die einst diese alten Rahmen ausgefüllt haben, findet er nichts oder geringe Reste, denn sie bestehen nicht mehr. Und so weiter und so fort. Und dann sagt er weiter. Nun machen wir die fantastische Annahme, die keine fantastische Annahme ist, sondern sicherlich für ihn einfach die Wahrheit. Nun machen wir die fantastische Annahme, Rom sei nicht eine menschliche Wohnstätte, sondern ein physisch-psychisches Wesen von ähnlich langer und reichhaltiger Vergangenheit, in dem also nichts, was einmal zustande gekommen war, untergegangen ist, in dem neben der letzten Entwicklungsphase auch alle früheren noch vorbestehen. Das würde für Rom also bedeuten, dass auf dem Palatin die Kaiserpaläste und das Septizonium des Septimus Severus noch zu alten Höhe erheben, dass die Engelsburg noch auf ihren Zinnen des schönen Statuen trägt, in denen sie bis zur Gotenbelagerung geschmückt war und so weiter. Aber auch noch mehr, und das wird sozusagen eine unglaubliche postmoderne, würde man sagen, das Bild von Rom entworfen, wo alle Gebäude aus allen Epochen aufeinander, miteinander, nebeneinander existieren. Und wie nicht anders zu erwarten ist, sagt Freud, die menschliche Seele ist diese Stadt. Das heißt, unsere Seele ist römisch. Also unsere Seele ist Rom, ewige Stadt, eine ewige Stadt. Unsere Seele trägt in sich selbst alle sozusagen Gebilde der Kultur auf der einen Seite, alle Zerstörungen dieser Kultur und alle Traumata, die damit verbunden sind auf der anderen Seite. Und alles existiert in der Ewigkeit, sozusagen gleichzeitig in unserem Unbewussten. Unser Unbewusstsein ist eine riesige Ruine, die man allerdings zu jeder Zeit rekonstruieren kann. Und zwar Ruine aller Epochen. Ruine aller Epochen, von denen man nicht sagen kann, das sind nur die Epochen unseres eigenen Lebens. Und Freud auch sagt, dass nicht wahr, der menschliche Organismus wiederholt bei seiner Formung früheren Etappen des organischen Lebens. Und so können wir sagen, dass unsere Seele wiederholt die ganze Geschichte gewissermaßen. Das heißt, es gibt Ebenen in unserer Seele, es gibt Erinnerungen in unserer Seele, die über das Individuelle hinausführen. Das heißt, es gibt Erinnerungen, die nicht unsere Erinnerungen sind, sondern diese Erinnerungen sind eingeschrieben in unser Unbewusstsein durch die Erbschaft, in der wir stehen. Dann ein menschliches Wesen übernimmt nicht nur die äußeren kulturellen Formen, sondern das menschliche Wesen übernimmt auch diese unbewusste Einschreibungen, alle diese Ruine, alle anderen Wesen und andere Generationen und Gebäude aus anderen Zeiten, Strukturen aus anderen Zeiten. Das sind sozusagen eine riesige Stadt mit untergegangenen, aber immer noch im archäologischen Zustand erhaltenen Kulturen. Das heißt, wir haben in unserem Unbewussten wiederum dieses Fundament. Ja, dieses Fundament, das die Kultur tragen könnte, ist wieder einmal wie bei Husserl diese innere, tiefe, kulturell unreflektierte, nicht explizite innere Haltungen, Traumata und Erinnerungen. Der Unterschied aber besteht schon jetzt, schon in dieser Beschreibung darin, dass es ganz klar ist, man kann der Archäologe seine selbst nicht sein. Jedenfalls im Unterschied zu dem, was eigentlich Husserl meint. Husserl meint, ich kann mich selbst ausgraben, sozusagen. Und indem ich mich selbst ausgrabe, kann ich feststellen, was in mir selbst trägt und was in mir selbst nicht trägt. Ja, ich grabe mich aus und sehe, das ist der Stein und das ist kein Stein. Ja, und dort, wo es Stein ist, dort Bauer. Meine Kultur auch. Das Unbewusste kann das nicht. Das Unbewusste kann das nicht. Sondern das Unbewusste wartet auf einen Archäologen, er wartet auf jemanden, der kommt und ausgräbt. Das bedeutet, dass diese Erbschaft ist eingeschrieben ohne Einverständnis sozusagen des Einzelnen und fordert nicht. Man kann das reflektieren oder nicht, aber die Einschreibung ist da. Das heißt, eine Figur, die zentral ist für das Weitere, ganz am Anfang, und die zweite Figur, die zentral ist für das Weitere, ganz am Ende. Und es geht um eine gewisse Modifizierung und eine sehr perfide Modifizierung eigentlich der nietzscheanischen Grundfigur der Genealogie der Moral. In seiner Genealogie der Moral, die Sie sich erinnern wahrscheinlich, entweder was Sie das gelesen haben oder gehört haben, versucht Nietzsche die Frage zu beantworten, die uns ziemlich jetzt vertraut vorkommt. Nämlich, wie kann man einen Menschen erzeugen, das heißt ein Tier, das erinnern kann und das versprechen kann. Ja, das heißt, jemand, der in dieser Reihenfolge steht, in dieser zeitlichen Reihenfolge. Wir haben hier die gleiche Problem der Erbschaft. Wie ist die Erbschaft möglich? Und die Antwort, die Nietzsche gibt, er meint durch die Schuld. Ja? Ja, durch die Schuld. Wann fühlen wir uns schuldig? Und diese Figur übernimmt eine Frage. Wann fühlen wir uns schuldig? Wir fühlen uns schuldig, wenn bei uns etwas nicht klappt. Zum Beispiel, wir rennen gegen die Wand hier und so, und die Wand gibt nicht nach. Die Wand gibt nicht nach, weil die Wand einfach ziemlich fest ist, ja. So kann man sagen. Aber so sagen wir nicht. Sondern wir sagen, wir sind schuldig, weil wir nicht sind kräftig genug, ja, sozusagen. Wenn wir kräftig genug wären und entschlossen genug, wir hätten schon diese Wand durchbrochen. Oder zum Beispiel, wir hätten ein Instrument gefunden, um diese Wand zu zerstören und so weiter. Das heißt, letztendlich geben wir uns die Schuld. Das heißt, die Schuld ist die Niederlage, die durch eine bestimmte Interpretation gegen sich selbst gerichtet wird vom Subjekt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gegen etwas kämpfe, dabei aber unterliege, statt das anzuklagen, was mich verhindert hat, mein Ziel zu erreichen, klage ich mich selbst an, nicht gut genug zu sein, um dieses Ziel zu erreichen. Dadurch wird die Aggression, die Nietzsche als ein Urtrieb des Menschen gesehen hat, nicht gegen die Außenwelt gerichtet, sondern gegen sich selbst. Deswegen war sozusagen die Philosophie von Nietzsche hatte das Ziel, nicht wahr, der Schuld den Menschen auszutreiben. Er meinte, dass der Mensch nur dann glücklich sein wird, wenn er seine ganze Aggression gegen die anderen leidet, wenn es nie ein Ressentiment war. Man muss sozusagen gegen die anderen kämpfen und andere vernichten und niemals sozusagen diese Aggression gegen sich selbst richten, und sich selbst schuldig fühlen und sich selbst damit beschädigen. Freud übernimmt dieses Modell der Aggression, die sich gegen sich selbst gerichtet hat, übernimmt diese Figur der Schuld, sagt aber, sicherlich in seiner üblichen Manier, er sozusagen hält keine Predigten, und er fragt sich nicht, wie man sich von jeder Schuld entledigen kann, wie man sich befreien kann von der Schuld. Stattdessen fragt er sich, wie ist es faktisch? Was passiert faktisch mit den Menschen? Wann fühlen sie sich schuldig und wann fühlen sie sich unschuldig? Und er sagt, die Menschen fühlen sich immer schuldig, wenn es ihnen schlecht geht, und fühlen sich unschuldig, wenn es ihnen gut geht. Ja, das heißt, Schuld zu fühlen hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelcher ethischer Verantwortung. Das ist eine Irrglaube zu denken, dass die Menschen sich dann schlecht schuldig fühlen, wenn sie etwas Schlechtes getan haben. Die Menschen fühlen sich nur schuld, wenn es ihnen persönlich schlecht geht. Weil geht es ihnen schlecht, beginnen sie sozusagen die Ursache bei sich selbst zu suchen, und das erzeugt bei ihnen Schuldgefühl. Und das ist auch der Grund, warum historisch gesehen, immer wenn es den Menschen schlecht ging, fühlten sie sich schuldig und ethisch und plötzlich haben sie sehr viel Gewissen bekommen und das und jenes. Aber an dem Moment, an dem es ihnen besser ging, haben sie immer die Schuld vergessen und von Gewissen keine Spur. Das aber zeigt, und gibt ein Versprechen, jedenfalls dieses Modell, dieses Versprechen wird dann realisiert im nächsten Schritt, den ich ganz später nachvollziehen werde, gibt die Möglichkeit, die Kultur als eine Art Selbstregulierungsmechanismus zu begreifen. Man kann das so sehen. Die Menschen tun etwas und sind glücklich. Dann vergessen sie die Kultur, sie vergessen die Schuld, sie vergessen dieses Schicken, das Unbewusste, die das alles trägt. Und was passiert dann? Die Kultur geht zugrunde, die Mechanismen der Selbsterfahrung beginnen zu versagen. Alles geht irgendwie schief, alles funktioniert nicht und so weiter. Die Menschen beginnen sich schlecht zu fühlen. Beginnen sie sich schlecht zu fühlen, beginnen sie sich auf das Gewissen und die Schuld zu besinnen. Und die Kultur regeneriert sich. Ja, sie werden wieder hysterisch, sie werden wieder von ethischen Zweifeln geplagt und beginnen dann wieder besser zu arbeiten sozusagen, sich besser zu organisieren und diese Selbsterhaltung und Erhaltung der Kultur zu praktizieren. Das heißt, nimmt sozusagen der äußeren Druck ab, sozusagen nimmt auch der Wille zur Erhaltung der Kultur ab, kommt der große, infolge dessen der Druck wieder zurück, werden die früheren Traumata reaktiv. Im Menschen werden Erinnerungen wachgerufen auf sein früheres Versagen und nicht nur auf sein früheres Versagen, sondern auf das Versagen generell. Ja, und das ist eben der Punkt. Das heißt, wir haben sozusagen eine große Erbschaft in uns an Versagen, an Katastrophen und Schuldgefühle, die damit verbunden sind und so weiter. Und wenn etwas ins Schwanken gerät und wenn etwas problematisch wird und wenn es uns schlecht geht, dann wird diese ganze riesige Erbschaft sozusagen reaktiviert, die unterliegt im Fundament unserer Kultur und wir werden dadurch sozusagen in einer aus der Perspektive der Kultur gesehen besser erlaubt. Und beginnen diese Kultur wieder zu tragen. Das heißt, das Modell, das Freud entwirft, ist eben kein Modell der freien Erbschaft, der Übernahme der freien Erbschaft, oder der freien Übernahme der Erbschaft, wie Husserl, obwohl in sehr, sehr vielen Momenten es Parallelität gibt, sondern es versucht, einen Zwangsmechanismus zu entwerfen, der mit einer gewissen Automatik sich selbst reguliert. Und auf der Ebene der Kultur die gleichen Mechanismen schafft, die sozusagen zu einer gewissen Selbstregulierung des Triebsystems bei der Einzelnen führen. Nun, sicherlich bei der Einzelnen ist es so, dass die Kultur, die existierende Kultur und Repressionsmechanismen der existierenden Kultur entscheidende Rolle zukommt, ja, wenn ich sozusagen zu weit gehe in der Befriedigung meiner Gelüste, dann werde ich sozusagen gestoppt von den kulturellen Mechanismen und repressiert. Die Frage aber, was passiert mit mir, wenn diese Mechanismen versagen, wird folgendermaßen beantwortet, dass es sozusagen in meinem Unbewussten immer schon gewisse Ablagerungen gibt, solche Erfahrungen, Repressionserfahrungen. Und geht es mir schlecht bei meiner Suche nach der unmittelbaren Befriedigung meiner Gelüste, und mir muss es schlecht gehen, weil es sozusagen das eine mit dem anderen verbunden ist, dann werden diese inneren Mechanismen der Repression wieder in Gang gesetzt. Ich brauche sozusagen eine äußere Repression von der Kultur nicht mehr. Diese inneren Mechanismen beginnen schon als Schuld, als ererbte Schuldgefühle in mir zu wirken. Das ist ein Entwurf, ein relativ früher Entwurf dieses Mechanismus und wie sich sozusagen, wie es Freud sich in historischer Entwicklung vorgestellt hat, dass wird das Thema der nächsten Sitzung sein. Zunächst einmal bin ich am Ende und dann, wie gesagt, wir bleiben zum Kolloquium und überlegen Sie sich doch, vielleicht will noch jemand eine Frage. Wer nicht.